Ein recht herzliches Willkommen, einen guten Abend. Schön, dass sich so viele auf den Weg gemacht haben, dass ihr alle da seid. Wir sind am dritten Advent und wir haben jetzt in diesen Tagen oder beziehungsweise in diesen Wochen, muss man sagen, wirklich die richtigen Texte für den Advent. Ihr werdet es letzten Sonntag, die da waren, schon gemerkt haben, es geht um Maria und das setzt sich heute Abend fort. Und bevor wir anfangen wollen, möchte ich dann noch ein Gebet sprechen. Lieber Vater im Himmel, heute ist der dritte Advent und wir warten auf dein Kommen. Vieles bewegt uns in diesen Tagen. Die negativen Schlagzeilen, von denen wir hören und lesen und die uns niederdrücken. Aber du hast versprochen, bei uns zu sein, das Licht in dieser dunklen Zeit. Darauf vertrauen wir und bitten dich, sei du jetzt mitten unter uns. Mache unsere Herzen froh, wie du auch das Herz von Maria froh gemacht hast. Wenn wir auf dein Wort hören, segne diesen Abend an uns allen. Amen. Und heute, da wir ja nicht singen können, werden wir heute alles auf Präsentation kriegen. Daniel hat sich voll reingekniet und es ist echt schön. Wir freuen uns darauf. Es geht jeweils eben um das Thema Maria. Also wir hören heute die Fortsetzung vom vergangenen Sonntag, als der Engel Maria die Geburt von Jesus angekündigt hat. Und der Bericht endete mit ihrer Zusage, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe nach deinem Wort. Die Bestätigung, dass ihre Verwandte Elisabeth trotz ihres Alters ein Kind erwartet, mag ihr vielleicht eine Hilfe gewesen sein. Aber wenn wir uns ein bisschen in Maria reinversetzen, dann mag ihr das ja vielleicht mit der Zeit doch ja, ein bisschen komisch vorgekommen sein. Habe ich geträumt? War es eine Illusion? Und deshalb macht sie sich jetzt auf den Weg zu der Elisabeth. Und das hören wir, diesen Text hören wir jetzt. Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. Und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach, gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Und selig bist du, die du geglaubt hast. Denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilandes. Denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder, denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut, die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Und Maria blieb bei ihr etwa 3 Monate und danach kehrte sie wieder heim.
Ja, freut ihr euch? Mehr oder weniger. Ich meine, wir haben jetzt den dritten Advent, Weihnachten steht vor der Tür und so landläufig ist es das Fest der Freude. Und man will sich Weihnachten auch nicht verderben lassen, nicht in der Gesellschaft, das merkt man auch, es kommt immer wieder. ja, Weihnachten soll ja nicht schon wieder verdorben werden, sozusagen. Weil man will sich ja freuen. Man will ja irgendwie auch Freude erleben. Und mit Weihnachten verbinden ganz viele Menschen, völlig egal, ob sie jetzt Christen sind oder nicht, eben diese Empfindung der Freude. Die Realität sieht natürlich meistens dann ganz anders aus. Also die Vorfreude ist meistens dann auch da bei dem Fest, die schönste Freude. Weil wenn man dann doch so im Familienkreis zusammen ist und sich das alles so schön vorgestellt hat, dann kommt das Störende etwas dann doch relativ schnell irgendwie dazwischen. Und mit der Freude ist ja manchmal auch, die ist relativ schnell wieder weg. Ich weiß noch, wie es bei mir war früher, wenn du was gewünscht hast als Kind zu Weihnachten und dann gab's das auch. Ja, dann hast du dich gefreut, jetzt konntest du das Geschenk auspacken und hast dich so drauf gefreut, so lange gewartet, endlich kannst du es aufpacken. Und hast an dem Tag mitgespielt, vielleicht hast du am nächsten Tag mitgespielt. Und dann war es nur ein weiteres Stück in deinem Kinderzimmer, ja, was irgendwo Platz weggenommen hat. Und jetzt erlebe ich es von der anderen Seite, wenn du als Eltern überlegst, was schenkst du eigentlich deine Kinder noch, was sie freut. Also ich bin froh, wenn die alle mal 18 sind. Das ist, ja, schon gesagt, manchmal müsstest du ein Auto unter den Weihnachtsbaum stellen, damit sie sich noch freuen täte. Und wahrscheinlich wird es das gleiche Erleben sein. Ja, hat schon einen Wunsch und dann gibt's das, aber die Freude ist dann oft recht schnell weg. Und das ist ja eigentlich ein Erleben, was, sag ich mal, einfach zu dieser Welt gehört. Ja, man sehnt sich nach was, man denkt, wenn das und das ist, dann freue ich mich. Also manche denken, wenn Corona vorbei ist und wir keine Masken mehr tragen müssen und alles, dann kann ich mich endlich wieder freuen, wenn das Leben wieder normal läuft. Wenn ich sage, wenn ich endlich wieder in Urlaub fahren kann, dann freue ich mich. Oder wenn ich mich abends einfach in Ruhe zu Hause auf mein Sofa setze und Film angucke, das ist für mich, dann freue ich mich. Es gibt viele Dinge, wo Menschen sagen, wenn das ist, ja, dann freue ich mich. Aber diese Freude ist relativ schnell wieder weg und es bleibt so eine Art Leere zurück. Wir haben jetzt verschiedene Lieder gehört. Ich hätte jetzt noch eins, aber ich spiele das nicht ein, weil das ist von den Toten Hosen. Vielleicht nicht so ganz geistlich das Lied, aber sehr inhaltsreich, finde ich. Weil das heißt, warum werde ich nicht satt? Und ich lese euch mal den Text etwas. Was für eine blöde Frage, ob das wirklich nötig ist. Ich habe halt zwei Autos, weil mir eins zu wenig ist. Sie passen beide in meine Garage. Für mich ist das Grund genug. Was soll ich sonst in dieser Garage neben meiner Riesenvilla tun? Die Geräte für den Swimmingpool liegen schon im Gartenhaus und die Spielzeugeisenbahn ist im Keller aufgebaut. Jeden Sonntag zähle ich mein Geld und es tut mir wirklich gut, zu wissen, wie viel ich wert bin. Und ich bin gerade hoch im Kurs. Ich hatte mehr Glück als die meisten, habe immer fett gelebt. Und wenn ich wirklich etwas wollte, habe ich es auch gekriegt. Und dann kommt der Refrain und dann singt er immer, warum werde ich nicht satt? Warum werde ich nicht satt? Warum werde ich nicht satt? Also dieses Empfinden von jemandem, ich meine, die haben ja wirklich Erfolg auch. Und die in dem Lied bringen sie ja auch was, das ist ja mal so ein Ausdruck auch vom eigenen Erleben. Sie bringen rüber, ich habe eigentlich alles, ich kann mir alles leisten, ich kann mir nehmen, was ich will, aber es füllt mein Herz nicht aus. Es stillt diese Sehnsucht, die ich habe, nicht. Ja? Dann stelle ich mir das zweite Auto in die Garage und dann brauche ich vielleicht noch das dritte und das vierte und das fünfte, aber es ändert nichts dran. Die Sehnsucht bleibt die gleiche. C.S. Lewis hat mal gesagt, wenn ich in mir eine Sehnsucht spüre, die durch keine Erfahrung dieser Welt gestillt werden kann, ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Ich lese nochmal. C.S. Lewis war so ein Denker, das ist nicht so ein bisschen schwere Kost manchmal. Wenn ich in mir eine Sehnsucht spüre, die durch keine Erfahrung dieser Welt gestillt werden kann, also wenn ich das erlebe, ich kann mir kaufen, ich kann mir nehmen, ich kann alles machen, aber es bleibt dieses Loch. Wenn das so ist, dann ist die wahrscheinlichste Erklärung dafür, dass es diese Sehnsucht gibt, die sich mit dieser Welt nicht stillen lässt, dass ich für eine andere Welt geschaffen wurde. Das ist das Problem, dass unsere Welt oft das für das einzig Wahre hält. Aber das ist ja nur die Kopie. Eigentlich eine schlechte Kopie, eine verfallene Kopie von dem, wie Gott es mal gedacht hat und wozu er den Menschen gemacht hat, zum Leben mit ihm. Die Welt zeigt uns ja nur die Spur zu dem lebendigen Gott. Und an Weihnachten, da feiern wir, dass Gottes überwältigende Schönheit uns besucht hat. Dass er hineingekommen ist in diese Welt, die eben unsere Sehnsucht nicht stillen kann. Dass der gekommen ist, der genau diese Sehnsucht stillen kann und will. Ich finde es schade, dass man diesen Text reduziert auf den Lobpreis der Maria. So steht es in den meisten Übersetzungen drüber. Weil ich finde eigentlich einen dreifachen Lobpreis in unserem Bibeltext drin. Wer lobt als erstes?
Elisabeth.
Wer lobt noch vor der Elisabeth? Der kleine, ungeborene Johannes. Der hüpft im Bauch seiner Mutter mal auf und ab. Ja, als er das mitkriegt, ja, als der Gruß der Maria ertönt, da hüpft das Baby, wir lesen es dann, es hüpft vor Freude. Vor Freude hüpft das Kind im Bauch der Mutter. Ein Ausdruck kindlicher Freude ist der erste Lobpreis. Der zweite Lobpreis, ganz andere Form, ist das laute Rufen der Elisabeth. Ja, die war wirklich laut, ja, hat ihre Stimme erhoben, so, ihr war es egal, wie viele Leute da stehen. Sie hat einfach Gott laut gepriesen und die Maria da diesen Segen zugesprochen, einfach laut. Und der dritte Lobpreis ist der von der Maria, von dem es heißt, ja, eher in Stille ist das hier. Mein Geist hat gejubelt. Also mein Geist hat gejubelt, würde ich jetzt nicht sagen, wenn du jetzt laut, fröhlich, hüpfend über die Straße hüpfst, sondern, also mein Geist hat gejubelt, das könnte ich auch sagen, wenn ich so dastehe, dann jubelt mein Geist auch. Ja. Das ist nicht unbedingt, vielleicht war sie nicht so die es nach außen tragen konnte, aber es war so ein innerer, stiller, aber ganz echter Herzensjubel, den sie gelebt hat. Und ich frage mich, wo finden wir denn das bei uns? Wo hüpfen wir denn vor Freude über Gott, über Jesus? Wo rufen wir auch mal auch laut das raus, dass es alle Welt, sag mal, hören kann? Und wo jubeln wir manchmal auch ganz still in uns drin und freuen uns einfach daran, an Jesus und was er für uns getan hat? Wenn sich jemand nach Gott sehnt, wenn das seine Sehnsucht ist, ja, und merkt, das ist meine Sehnsucht, nur er kann dieses Loch stopfen, was in mir ist, dann freue ich mich doch, wenn er da ist und dass er dieses Loch in mir füllt. Es ist ja in diesen Tagen viel von Impfpflicht die Rede. Da will ich gar nicht drüber reden, aber wir Christen haben tatsächlich auch eine Pflicht. Die Pflicht zur Freude. Wir haben tatsächlich eine Pflicht, uns zu freuen. Ich weiß nicht, ob ihr immer dieser Pflicht nachkommt oder nicht, aber das ist so. Ja, im Psalm 100 steht zum Beispiel, jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Ja, Freude, Jubel, jauchzen. Oder Jesus hat zu seinen Jüngern gesagt, bevor er gekreuzigt wurde noch an diesem Abend bei den Abschiedsreden, hat er gesagt, dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei und eure Freude völlig werde. Also eine vollkommene Freude schenkt er seinen Jüngern. Auch uns. Die liegt für uns parat. Philipperbrief, dieser Brief der Freude, wo der Paulus schreibt, freut euch im Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Also wir haben tatsächlich den Auftrag, uns zu freuen. Und das hilft uns ja auch manchmal, die Dinge in dieser Welt ein bisschen mit anderen Augen zu sehen. Wenn wir wissen, dass unsere Freude am Herrn ist und dass uns diese Freude auch niemand wegnehmen kann, dann relativiert das ganz viele Dinge in dieser Welt, von denen wir manchmal denken, wenn ich das habe oder wenn es so und so ist, dann erst kann ich mich freuen. Nein, ich kann mich an Jesus immer freuen. Ich kann mich an Gott immer freuen. Ich muss mich nicht erst freuen, wenn ich wieder gesund geworden bin. Ich muss mich nicht erst freuen, wenn ich wieder eine Arbeitsstelle habe. Ich muss mich nicht erst freuen, wenn Corona vorbei ist. Ich kann mich immer und zu jeder Zeit an meinem Herrn freuen, weil er uns so nahe gekommen ist. Die ersten Jünger, die haben das auch zum Ausdruck gebracht. Die waren ganz aufgeregt, als sie Jesus begegnet sind. Zum Beispiel der Andreas, als der geblickt hat, wer Jesus sein könnte, ist er gleich aufgeregt zum Petrus gelaufen und hat ihm erzählt, du, wir haben den Messias gefunden. Der Philippus lief zum Nathanael. Zachäus wurde so froh, dass er einen Großteil seines Geldes einfach verschenkt hat, weil er gemerkt hat, das habe ich früher gedacht, das macht mich froh, ist gar nicht so. Jesus macht mich froh, also kann ich das Geld auch hergeben. Wie bringt man eigentlich Freude zum Ausdruck? Also ich gucke manchmal Fußball, nicht oft, aber zumindest wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt, und meine Familie weiß das schon, dass es gefährlich wird. Sollten die Deutschen ein Tor schießen, könnte es laut werden im Wohnzimmer. Das reicht auch, wenn ich da bin. Ja, ich kann dann schon mal so ja, aus mir heraus gehen, weil man sich einfach freut. Man bringt die Freude zum Ausdruck. Oder wenn man ein Fest, also eine Geburtstagsfreude, sag ich mal, hat, dann will man ein Fest feiern, zum Beispiel. Ja, und lädt Leute ein und freut sich mit ihnen zusammen über das, was man erlebt hat. Man kann vor Freude ein Lied singen oder einen Freudensprung machen oder tanzen. Ja, so wie David, als er vor der Bundeslade hergetanzt ist, als die Bundeslade nach Jerusalem gebracht wird. Es gibt ganz viele unterschiedliche Formen, seiner Freude und dem Lobpreis Gottes auch Ausdruck zu verleihen. Wir werden es auch nachher, jetzt hatten wir eher so ein aus meiner Sicht getragenes Lied. Und nachher hören wir den gleichen Text nochmal in einer neueren Verfassung. Ganz unterschiedliche Leute, die unterschiedlich diese Freude weitergeben, diesen Jubel der Maria. Aber ich frage mich, was findet man denn von dieser Freude tatsächlich in unserem christlichen Leben? Wie viel kommt da vor, wenn wir auch zusammenkommen? Ich habe mir hier aufgeschrieben, ich habe die Predigt schon länger mal vorbereitet gehabt, und da habe ich mir aufgeschrieben, wer hat uns eigentlich beigebracht, so ernst zu gucken? Und ich dachte, als ich das gelesen habe, ja, das glaube ich, gilt immer noch so. Wer bringt eigentlich den Christen bei, so ernst zu gucken? Gemeinde ist doch Himmel auf Erden, und im Himmel werden wir uns an Gott freuen. Das wird das Grundwesen unserer Existenz im Himmel sein, dass wir uns an Gott freuen. Denn Gott wird dann am meisten geehrt und gelobt, wenn wir uns an ihm freuen. Im alten Westminster-Katechismus war so die Frage an die Gläubigen, was ist das höchste Ziel des Menschen? Und die Antwort lautet, das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Das höchste Ziel des Menschen ist, Gott zu verherrlichen und sich für immer an ihm zu erfreuen. Also wir machen Gott echt eine Ehre, wir ehren Gott, wir loben Gott, wenn wir uns an ihm freuen. Und ich frage mich manchmal, warum sperren wir auch so die Gefühle so aus? Also warum kriegt diese Freude keinen Ausdruck? Es ist ja wie, wenn ich verheiratet bin oder wenn ich heirate, ja, gehe in die Kirche rein, heirate meine Frau, und wenn ich rausgehe, nehme ich die Heiratsurkunde mit, aber meine Frau lasse ich zurück. Dann weiß ich zwar, dass ich verheiratet bin, ich kann allen sagen, guckt, ich bin verheiratet, ja, wer es wissen will, dem kann ich sagen, aber die Person, an der ich mich freue, mit der ich mein Leben verbringen will, die ist gar nicht da. So, der Kopf weiß, was los ist. Ja, wir wissen als Christen ganz viel, wir wissen, was Jesus für uns getan hat, und wir wissen, was Weihnachten ist, und wir wissen da ganz viel. Aber die Frage ist, bleiben wir irgendwie bei dem Wissen stecken oder löst das in uns auch noch was aus? Schauen wir uns nochmal diese dreifache Freude an, von der hier in unserem Text die Rede ist. Was ist eigentlich der Grund der Freude für den ungeborenen Johannes, für das Kind? Das ist eine ganz simple Geschichte, einfach Jesus ist da. Jesus ist da. Er freut sich einfach, dass der, sagen wir, von dem sein Leben abhängt, auf den sein Leben ausgerichtet ist, dass der jetzt da ist. Ob er das begreifen kann oder nicht, weiß ich nicht. Der steckt ja noch im Mutterleib drin, und trotzdem kriegt er das mit und freut sich und springt da auf vor Freude. Ich habe mich erinnert, wenn ich unsere Kinder im Kindergarten abgeholt habe, besonders habe ich einen Joscha noch im Kopf, weil es noch nicht so lang her, Und dann kommt man durch die Glastür, konnte man immer schon reingucken. Da war dann der Flur, da sahen links und rechts Bänke und dann saßen die Kinder da so. Und warteten auf ihre Eltern. Ja. Und es konnte natürlich ein bisschen dauern, bis dann die Eltern kamen. So, da saßen sie da. Und dann haben wir die Erzieherin haben mal rausgeguckt, ja, wer kommt so? Und dann wurde halt reingerufen, Joscha, dein Papa ist da. Und dann, tja, zack, ja, dann ging es hoch. Ja, war kein Halten mehr. Der hat nicht gesagt, ach, ich sitze hier gerade so gelangweilt, da will ich auch sitzen bleiben. Nein, der hat sich gefreut, dass jetzt der da ist, auf den er gewartet hat. Das war ja, der sitzt da und wartet. Wann werde ich abgeholt? Jetzt kommt derjenige, der ihn abholt. Und jetzt freut er sich, springt auf, rennt raus. Okay, jetzt idyllisch, aber man könnte sich das vorstellen. Ja, wir umarmen uns dann noch und dann gehen wir Hand in Hand nach Hause. Also ganz so idyllisch war es vielleicht nicht immer, aber so könnte es ja immer mal wieder gewesen sein. Freude, echte Herzensfreude, einfach weil der da ist, auf den man gewartet hat, obwohl ein Kind sicherlich gar nicht das in Worte fassen könnte. Kann's nicht, das kann's nicht erklären, warum es sich freut. Man kann sich an Jesus einfach freuen, ohne das theologisch ganz genau erklären zu können, was einem Jesus bedeutet. Geht, kann man machen, kann man sich freuen. Man muss nicht immer alles auch 100% verstanden haben, sondern man kann sich einfach mal losfreuen dran. Und dann die Freude der Elisabeth. Die Freude der Elisabeth, da lautet es hier, oder warum freut sie sich? Sie sagt, die Mutter meines Herrn ist da. Und damit meint sie auch, mein Herr ist da. Der König ist da. Die Maria, die, hast du es vorher gesagt? Die Jesus Herr nennt, Kyrios. Ich weiß nicht, ich habe heute schon Dienste gehabt, von dem her weiß ich nicht mehr ganz genau, wann was gesagt wurde. Der Herr ist da. Mein Herr ist da. Und deswegen freut sie sich. Der Herr ist ja der ihr Leben bestimmt. Die Elisabeth, die hatte eine Sehnsucht nach Gott. Die liebte Gott von Herzen. Sie als Priestersfrau, ich weiß nicht, wie sie es gelebt hat, aber sie wollte auf jeden Fall für Gott leben. Im Lukas 1, Vers 6 haben wir gelesen, dass sie gerecht und untadelig war. Das heißt, sie hat sich danach ausgestreckt, hat gefragt, was ist der Wille Gottes und wollte das in ihrem Leben umsetzen. Nicht wie die Pharisäer so üblich, einfach um die Regeln zu erfüllen, sondern weil ihr Gott wichtig war und gesagt hat, du bist der große Gott, von dir hänge ich ab und deswegen möchte ich für dich und mit dir leben. Und deswegen konnte sie sich von Herzen freuen, als ihr Herr, für den sie gelebt hat, plötzlich ihr ganz nahe kommt. Jesus hat mal ein Gleichnis erzählt in seinen Endzeitreden, wo es darum geht, dass er irgendwann wiederkommen wird, dass er erst geht und dann wiederkommt, hat er von zwei Knechten erzählt. Zwei Knechte, beide kriegen den Auftrag sozusagen für das zu verwalten, was der Herr ihnen zurücklässt. Und der erste, der nimmt seinen Herrn ernst und dem ist der Herr wichtig. Und deswegen nimmt auch seinen Auftrag ernst und deswegen macht er das gern. Die Dinge tun, die der Herr ihm aufgetragen hat. Und er möchte einfach nicht, dass irgendwas zwischen ihm und seinem Herrn kommt, auch wenn der Herr noch ganz weit weg ist und er nicht genau weiß, wann der Herr wiederkommt. So wünsche ich mir das auch für uns. Wir haben einen Auftrag, wir haben einen Platz in dieser Welt, Gott stellt uns hinein. Und wir freuen uns darauf, dass Jesus mal wiederkommt. Aber jetzt erst leben wir einfach mal in dem, dass wir das einfach machen möchten, nicht weil das irgendwelche Regeln sind, sondern einfach, weil wir gern für unseren Herrn leben und weil wir auch nicht möchten, dass irgendwas zwischen uns kommt, zwischen ihm und mich. Und wenn doch was da ist, dann können wir zu ihm gehen, dann können wir es wieder ausräumen. Wir feiern immer wieder auch Abendmahl, einfach weil wir von dieser Vergebung hier auch leben. Aber wenn dann der Herr kommt, das lesen wir es in dem Gleichnis, dann freut sich dieser Knecht. Ja, jetzt kommt der Herr zurück, der Herr, auf den er gewartet hat. Aber da gibt es den zweiten Knecht, diesen untreuen Knecht. Jetzt ist der Herr weg, jetzt kann ich machen, was ich will. Ja? Jetzt müssen die alle mir dienen. So, der nutzt seine Stellung dann einfach aus. Das, was Gott ihm anvertraut, nutzt er nur zu seinem Eigennutz. Ja, glaubt ihr, der freut sich, wenn der Herr wiederkommt? Der würde sagen, also der Herr kann noch ein bisschen länger wegbleiben. Am liebsten hätte ich, dass er gar nicht wiederkommt. weil ich habe eigentlich mein Leben so unter Kontrolle und das funktioniert alles gut und die machen ja alles gut und passt doch so, warum soll der überhaupt wiederkommen? Der Unterschied ist einfach dran, diese Beziehung zum Herrn. Vielleicht sieht das äußerlich noch, vielleicht sogar noch ähnlich aus, aber der eine hat eine Herzensbeziehung. Elisabeth sehnte sich nach ihrem Herrn. Sie hat sich auf Gott ausgerichtet und hat einfach gejubelt, als Jesus da war. Ich habe mich gefragt, wo ich jetzt am Schreibtisch saß und das mir nochmal anguckt habe, habe ich gefragt, was wird eigentlich passieren, wenn jetzt die Tür aufgeht? So, Schreibtisch, könnt ihr so die Tür sehen. Was passiert, wenn die Tür aufgeht und jetzt tritt Jesus ein? Oder stellt euch mal vor, jetzt geht da hinten die Tür auf. Und wir drehen uns alle um, wer kommt denn jetzt noch um die Zeit viel zu spät? Und dann kommt Jesus da rein. Was wird in uns ausbrechen? Und ich bin halt so ein gefühlsduseliger Mensch. Ich weiß auch nicht, Emotionen liegen mir sehr nah. Ja, ich kann auch beim Film heulen, wo sonst keiner heult. Aber ich kann dann auch an einem Schreibtisch sitzen, mir vorstellen, wie Jesus da reinkommt und ich kann dann echt in Tränen ausbrechen, weil es mir so zu Herzen geht. Das mir einfach vorzustellen, jetzt, wenn Jesus wiederkommt, was wäre das für eine Freude, was würde das mit mir machen, wie unendlich dankbar wäre ich, wenn das geschehen würde. Und dann der Grund der Freude von der Maria, ein dritter Grund zur Freude. Also der erste war einfach, egal, Jesus ist da. Gott ist da, Gott kommt in die Welt, ich freue mich. Der zweite, mein Herr ist da, der, dem ich diene, mit dem ich lebe, auf den ich ausgerichtet bin in meinem Leben, der kommt. Und der Grund der Freude von der Maria ist, der Retter ist da. Der Retter ist da, der sein Volk retten wird. Der kommt, der die Niedrigen erhöht. Der die Welt bedrücken, wegnehmen wird. Der die Hungrigen satt macht. Der all denen, die wissen, dass sie einen Retter nötig haben und dass sie ganz auf Gott hoffen, endlich begegnen und sagt, ich bringe dich zurück zu diesem Gott. Jesus bringt das immer wieder zum Ausdruck, dass er als Retter in diese Welt hineingekommen ist. In Lukas 15, Lukas ist sowieso so ein Retter-Evangelium. Ja, Lukas 15, das verlorene Schaf, der verlorene Groschen, der verlorene Sohn. Oder Lukas 19, Vers 10, wo Jesus sagt, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Klar, wenn du auf einen Retter wartest, dann freust du dich, wenn der Retter kommt. Ich weiß noch, wo unser Felin Salzstängel in den Hals gekriegt hat und dann stellte sich das senkrecht da hinten im Rachen und dann fing sie plötzlich an, Blut zu spucken, weil das halt so spitz abgebrochen war und sich da reingebohrt hat und dann hältst dein Kind da und weißt nicht, was passiert jetzt gleich. Und du rufst dann den Notruf an und du wartest sehnlichst, dass der Rettungswagen kommt, dass die kommen, die sich damit auskennen, die was machen können. Und wie bist du dann erleichtert, wenn die kommen und wenn die dann Hand anlegen und wenn es dann gut wird. Wer sich nach einem Retter sehnt, der freut sich über einen Retter. Die Maria hatte eine Sehnsucht nach jemandem, der das Volk rettet, der sie rettet. Dass Gott kommt als Retter. Und jetzt kommt er und sie lobt und preist Gott darüber. Und klar ist, die Hauptsache der Rettung ist nicht so, dass es uns äußerlich erstmal gut geht, sondern die Hauptsache der Rettung ist, und das sagte auch der Engel zu Josef, und sie wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus nennen, denn er wird sein Volk retten von seinen Sünden. Über Jesus kann man sich eigentlich nur freuen. Und warum ihr euch freut, ist mir eigentlich völlig egal. Hauptsache, ihr freut euch. Ja, da könnt ihr nochmal drüber nachdenken. Was ist euch denn am wichtigsten an dem Ganzen? Oder habt ihr vielleicht gar nicht so viel verstanden davon? Oder freut euch einfach so? Oder sagt ihr, ja, auf Jesus richte ich doch mein ganzes Leben aus. Ich freue mich, wenn er kommt und wenn ich den sehen kann, nachdem ich mich sehne, für den ich lebe in dieser Welt. Oder ich freue mich auf den, der meine Schuld getragen hat, also sehr eindrücklich ist dieses, auch wenn es ein bisschen gefaked ist, natürlich dieses, wo er die Hand hebt zum Schluss, sieh, ich komme bald und da ist noch das Loch in der Hand. Aber ja, Jesus wird auch die Wundmale tragen. Alles Aspekte, die uns Freude machen können, und zwar unabhängig vom äußeren Zustand dieser Welt, unabhängig von unserem eigenen Empfinden. Paulus und Silas konnten Gott im Gefängnis geschlagen und gedemütigt Loblieder singen, weil sie sich einfach an Gott gefreut haben, nicht weil sie die Situation so toll fanden. Wir müssen das Äußere nicht schön finden. Du musst deine Krankheit, dein Corona, was auch immer, nicht schön finden. Und trotzdem kannst du dich freuen. Und das kann man in ganz verschiedenen Formen zum Ausdruck bringen. Und das wünsche ich uns jetzt zu Weihnachten. Vielleicht machen wir es laut, vielleicht machen wir es leise, ganz egal. Vielleicht dürfen wir damit aber auch etwas hinaustragen in die Welt, zu den Menschen, diese Freude auch weitergeben und damit auch Licht sein. Und ja, das wünsche ich uns, dass das einfach geschieht. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, es ist unvorstellbar, dass du in diese Welt hineingekommen bist. Der ferne Gott, mit dem die Menschen gebrochen haben, kommt zu seinen Geschöpfen. In Jesus wirst du Mensch. In Jesus begegnen dir Menschen. Herr Jesus, du bist Mensch und wahrer Gott. Du bist unser Herr. Du regierst über unser Leben. Dir gehören wir, dir dienen wir von Herzen. Nach dir sehnen wir uns und ja, können einfach auch nur sagen, komm bald. Komm bald. Herr, jeden Augenblick, ja, der es kürzer dauert, bei dir zu sein, ist doch einfach gut. Und wir freuen uns drauf, dich zu sehen. Aber auch so wollen wir uns schon dran freuen, wie nah du uns bist. Du begegnest uns in unseren Geschwistern, du begegnest uns in deinem Wort, du begegnest uns in Liedern in der stillen Zeit. Und ich wünsche mir, Herr, dass du uns da gebrauchst, dieser Freude auch Ausdruck zu verleihen. Eine Freude, die unabhängig ist von äußeren Umständen. Eine Freude, die einfach raus will. Ja, und ob wir dann hüpfen oder laut rufen oder einfach still in unserem Inneren über dich jubeln, Herr. Wir möchten dich loben und preisen und uns an dir erfreuen, einfach weil es dir auch Ehre macht. Und ich bitte dich, dass das durchdringt bei uns und durchschlägt bei uns. Von ganzem Herzen. Amen.
Ja, mit diesem Jubel können wir heute Abend heimgehen. In unserem Herzen können wir weiter jubeln. Gott hat Großes an uns getan. Ansonsten wünsche ich Ihnen einen guten Heimweg und kommen Sie gut nach Hause und eine gute Woche. Und der Daniel wird uns jetzt noch den Segen zusprechen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir und ist dir gnädig. Der Herr erhebt sein Angesicht auf dich und schenkt dir seinen Frieden. Amen. Eine fröhliche, freudige Woche wünsche ich.